Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
Buongiorno, guten Tag.
Der René.
Wo sind wir denn hier gelandet? Buongiorno?
Ja, mal ein bisschen ausländisch sprechen hier.
Und die Sonja. Hallöchen.
René hat gar keine Begrüßung. Wir werden hier von René gar nicht begrüßt.
Nee, ich bin am Anfang direkt schlecht gelaunt, damit du nachher nicht so auffällst.
Wenn
du
jetzt schon schlecht gelaunt?
Ja.
Wieso bist du schlecht gelaunt?
Oh, das Scheiße. Ja.
Warte mal ab.
Ich kann mich jetzt nach oben steigern im Laufe des Tages und du gehst weiter abwärts. Deswegen starte ich unten.
Was? Das kann ja eine Folge werden.
Verdammter Mist hier.
Achso, weil ich gute Laune habe, also bei mir geht's abwärts und bei dir geht's aufwärts?
Genau.
Ich bin mir bei deinem einen Spiel, was du aufgeschrieben hast, nicht so sicher.
Das starten wir vorsichtig. Ich starte langsam nach oben.
Okay. Siehst du, jetzt habe ich mein Soundboard noch gar nicht umgebaut. Machen wir eigentlich Frage der Woche heute? Oder?
Ja.
Wir haben noch 38, haben wir noch, die wir abarbeiten müssen von letzter Woche, habe ich.
Ja, dann auf jeden Fall eine Frage der Woche.
Jetzt habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, wen wir denn da jetzt nehmen. Ich versuche gerade einen Namen zu finden, den wir noch nicht so oft hatten. Das ist leider ein bisschen schwierig. Ach, nehmen wir den Florian. Siehst du, der Jingle ist auch falsch. Naja, ist egal, ich spiele einfach.
Hallo, liebe Bretterwisser. Eine neue Frage der Woche. Und zwar ist mir in letzter Zeit öfter aufgefallen, dass so sinnfrei anglifiziert, amerikanisiert wird, da ist auf einmal bei irgendwelchen Podcasts von Asmodee die Rede oder das Spiel St. Petersburg heißt plötzlich in einem Blog St. Petersburg. Ist euch das auch aufgefallen? Und die Frage wäre sozusagen, wir hatten ja lange eine mehr oder weniger deutsche Dominanz im Hobby durch die starke Branche hier. Dann sah es kurz aus, als würden wir eher internationaler, also aus allen Weltteilen Sachen bekommen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass es aber eher in tatsächlich so eine US-Dominanz umkippt, die sich dann auch eben in solchen unfreiwilligen und mitunter komischen englischen Ausdrücken, die gar nicht dahin gehören, ausdrückt. Also Frage, habt ihr auch den Eindruck, dass die USA immer stärker im Hobby werden und dass also auch mehr und Spannendes von dort kommt und der Rest der Welt so ein bisschen gegen die Wand gedrückt wird? Viele Grüße, der Florian aus dem wunderschönen Hamburg.
Nö. Fertig.
Nö und fertig. Also das mit den Anglizismen, so die Beispiele, die er jetzt genannt hat, sind mir tatsächlich nicht aufgefallen.
Ich frage mich, wie man in einem Blog St. Petersburg schreibt. Mit S-E-N-K-T-P-I-E. Petersburg? Ja.
Naja, wie gesagt, grundsätzlich ist es mir bisher so noch nicht untergekommen, aber das liegt auch daran, dass ich in einem Beruf arbeite, wo Anglizismen an der Tagesordnung tatsächlich sind. Hm. Na? Niemand benutzt in der IT den Begriff Schaltfläche, sondern das heißt immer Button. Ja, es ist viel kürzer und einprägsamer als Schaltfläche. Von daher bin ich das gewohnt, es fällt mir so im Alltag gar nicht auf, wobei das grundsätzlich ja immer mehr wird, ne?
Ja, aber das ist ja auch wieder irgendwie so alte, ne, Old Man Yelling at the Clouds, so, ne? So, das ist ja. Verstehst du?
Nee, das habe ich jetzt gar nicht, sollte ja doch nicht als Beschwerde. Das warst du wieder. Ich habe mich gar nicht beschwert. Ich starte ja positiv in den Podcast.
Ach so. Das geht?
Nein, deswegen, ich kenne das Problem in Anführungszeichen, aber das passiert halt in allen Lebensbereichen. Also das zum Thema Anglizismen, glaube ich. Ne, dieses Asmodee habe ich noch nirgendwo gehört. Klingt auch tatsächlich witzig. Vor allem, wenn man John Sinclair-Hörer ist.
Ach, verdammt, ich glaube.
Weil da ist Asmodee ein Dämon. Aber das ist was anderes.
Weißt du, was ich glaube? Das könnte sich auch noch festsetzen hier.
Asmodi.
Asmodi. Ich habe da gerade ein bisschen Angst vor. Ich guck mal
gerade,
ob wir heute ein Spiel von Asmodi im Gepäck haben. Ja, wahrscheinlich schon.
Aber die Dominanz aus Amerika, seht ihr die?
Naja, wenn du dir irgendwie welches ist die wichtigste Seite für Brettspieler, wenn du Internet oder wenn du unterwegs bist? Das ist Boardgame Geek. So, welche Sprache sprechen die dort? Die Seite ist Englisch, glaube ich. Ich habe die schon mal benutzt. So, ne? Und dann.
Aber spielemäßig kommt da so viel.
Ich guck mal gerade. Wir haben ja hier gerade in unser Dokument haben wir jetzt ja hier 8 Spiele mal hingeschrieben. Mhm. Wie viele kommen da aus Amerika? Ich sag mal so, ne? Wie viele haben wohl? Ist wahrscheinlich 2. 2 von 8. Die einen wahrscheinlich amerikanischen Background haben. Das ist das und das oberste, das da.
Das aber auch hier. Also, die Frage ist, ne, was heißt jetzt, ist es, wenn es ein amerikanischer Autor ist, aber bei einem deutschen Verlag rausgebracht wird, ist es dann ein amerikanisches Spiel. Aber ich sehe auf jeden Fall noch nicht so die im Familienspielbereich definitiv nicht zwingend eine amerikanische Großmacht.
Wenn wir einen anderen Fokus hätten in dem Podcast mit Spielen, die wir spielen, würde das halt auch anders aussehen. Wenn wir 3 Renés hier wären, wäre das wahrscheinlich auch sehr USA-zentrisch oder englisch-zentrisch. Ne? Wir beschränken uns ja mehr oder weniger meistens hier auf Spiele, die auf Deutsch erscheinen. So, René
lässt das wäre zumindest etwas internationaler.
Genau, es wäre wahrscheinlich internationaler. Das ist jetzt unser Profil, dass wir eher halt deutsche Spiele oder Spiele auf Deutsch besprechen. Ob das jetzt deutsche Spiele sind, steht ja auf einem anderen Blatt. Sonja hat heute eins aus, ich weiß nicht, der Autor ist wahrscheinlich Japan. Aber wir können ja auch einfach sagen, oder? Um heißen Brei müssen. Wenn die Leute die Kapitelmarken sehen, sehen sie sowieso. Sonja möchte über Veil of Eternity reden. Das ist das ein Japaner oder irgendwie aus Asien, oder?
Asien, weil habe ich jetzt auf dem Schirm.
So,
genau, kann ich's grad nicht.
Kufstein, alte dunkle Dinge ist irgendwas aus den USA, Harmonies ist was aus Frankreich, Knowledge ist was aus Deutschland, Expeditions USA, so. Unlock Kids, Frankreich wahrscheinlich, so das.
Genau.
Deswegen. Und der gemeinsame Nenner ist halt Englisch.
Ja, da müssen wir ja auch. Ja, aber ich glaube, das war jetzt nicht, die Sprache war jetzt nicht, sondern auch, ob die Spiele jetzt hauptsächlich aus Amerika rüberkommen. Und das sehe ich jetzt nicht so, ne? Natürlich ist jetzt, die Sachen sind jetzt lokalisiert, sie sind jetzt auf Deutsch verfügbar. Man muss sie in Anführungszeichen nicht in Englisch oder in ihrer Originalsprache kaufen. Aber dass jetzt Amerika den Markt jetzt dominieren würde mit den Produkten daher, das mag im Kickstarter-Bereich so sein. Aber ansonsten hatte ich eher in den letzten oder jetzt aktuell nicht mehr so stark, aber dass viele Sachen halt auch aus Frankreich kommen oder auch aus Polen, da kommt ganz viel.
Tschechien. Also, ja.
Und also der osteuropäische Bereich ist da ganz stark, aber wie gesagt, auch Frankreich hat jahrelang oder macht ja immer noch gute Qualität auch da abgeliefert.
Ja.
Also ich denke, es wird halt immer nationaler, aber ich habe jetzt keine Angst davor, dass jetzt eine amerikanische Großmacht der Brettspielindustrie hier anrückt und hier alles platt macht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, da sind denn wahrscheinlich die Märkte auch noch zu divers. So, weißt du, du hast den deutschen Markt, die mögen eher Plättchen, ich breche es jetzt mal ganz einfach runter, die mögen eher Plättchenlegespiele, dann hast du die Franzosen, die mögen es vielleicht eher ein bisschen bunter, so ein bisschen. Ich habe hier das Spiel Harmonies halt hingeschrieben, das ist ja auch, ne, die mögen halt so diese opulente Grafik vielleicht, also das ist jetzt, vielleicht arbeite ich da gerade auch mit Klischees oder sowas, das kann ja auch sein, aber so ist das halt mein Eindruck so. Bei Spielen, die aus Japan kommen, sind die immer sehr reduziert, vielleicht auch wegen des, Achtung, Klischees, dass sie wenig Platz haben in ihren Wohnungen, obwohl das ist, glaube ich, kein Klischee, dass die sehr sparsam wohnen, so, ne? Und das Die können sich halt nicht irgendwie eine Eclipse Second Edition Schachtel irgendwo hinstellen, da können die noch jemanden untermieten lassen. Aber wie seht ihr das denn in dieser Berichterstattung? Wenn du jetzt ein Video guckst und da sagt jetzt jemand irgendwie, benutzt die ganze Zeit irgendwelche Anglizismen.
Ich finde das ganz anstrengend. Ich bin ja auch jemand, also ich gehe gerne mit Sprache um, ich schreibe gerne viel und ich finde es ganz schrecklich, wenn so bestimmte Wörter immer wieder auf Englisch benutzt werden, wo es halt auch einfach schöne deutsche Pendants zu gibt. Und auch bei Spieltiteln, da ist es mir jetzt häufiger aufgefallen, dass es also zum Beispiel Die Crew ist ja zuerst auf Deutsch erschienen, jetzt Die Crew. Und ganz viele Podcaster oder auch YouTuber sagen The Crew. Und ja, das ist natürlich der englische Titel, der dann später erschienen ist. Aber da denke ich immer so, ey, ihr macht deutschen Content, aber jetzt sage ich auch zum Beispiel Content und statt irgendwie Inhalte. Ja. Also mir passiert es auch, aber ich mag es eigentlich nicht und ja.
Wo ist Glocki, wenn man sie braucht?
Genau.
Wer den Witz nicht versteht bei den Spielträumern, wenn da Anglizismen benutzt werden, die nicht nötig sind, schlägt Glocki zu. Ne? Also Content. Oh, ich hätte da noch so eine schöne Anschlussfrage, wenn wir gerade in dieser Diskussion sind. Deutsch, Englisch, USA, hin und her. Ich spiele die einfach mal. Wir sind heute mal verrückt und machen zwei Fragen der Woche. Ne? Ja, wir lassen es mal richtig krank. Mal gucken, ob mein Jingle jetzt funktioniert.
Ja, hallo, der Dirk hier vom DSD Brettspiel Podcast. Nachdem mich unser Florian ja nun im Discord sehr gedrängt hat, auch mal eine Frage zu stellen, will ich das wohl auch mal tun. Ja, warum können Deutsche eigentlich kein Thema? Es ist ja nun bekannt, dass unsere deutschen Spielautoren vornehmlich nur seelenloses Mechaniken zusammenkloppen betreiben. Aber warum ist das eigentlich so? Es mag zwar noch so ein paar kleine Pflänzchen wie zum Beispiel Woodpecker Games geben, die da mal in eine andere Richtung gehen, aber normalerweise, selbst wenn man es versucht, kommt da halt sowas Dröges raus wie beim Menzel. Liegt das daran, dass die deutschen Brettspieler einfach so drauf sind und dass diejenigen, die sich aus dieser Spielerschaft dann berufen fühlen, auch Spiele zu entwickeln, es halt auch wieder nur aufs Mechaniken zusammenkloppen, rauslaufen lassen? Oder liegt es am Deutschen an sich? Ich meine, Filme können wir auch nicht. Da kommt dann ja sowas raus wie, weiß ich nicht, 25 Ohrkanickel oder sowas. Ja, woran liegt's? Was meint ihr? Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Podcast und bis die Tage. Tschö.
Erstmal möchte ich dem Dirk widersprechen. Es gibt sehr gute deutsche Filme. Sie sind nur sehr rar gesät. da hatte ich neulich auch ein Video gesehen von dem Fabian Hein. Der sich auch damit beschäftigt hat, warum es eigentlich nur scheiß deutsche Filme gibt und warum das eigentlich in Deutschland mit diesem Filmzeug nicht funktioniert. Und sehr spannend, solltet ihr euch mal angucken. Ich kann das ja mal verlinken. Aber René, du bist ja unser Themen-Heini.
Ja, der Themen-Heini.
Mhm.
Ja.
Können Deutsche keine Themen?
Ich glaube auch schlecht.
Aber warum?
Ich würde mal vermuten, dass die ursprünglichen Spiele hatten ja auch eher wenig Thema. Also wenn man so in die 80er, 90er schaut, da war ja das Thema auch eher sehr dünn. Da ging es um die Mechaniken. Und ich glaube, das hat sich einfach weiter fortgepflanzt. Und wenn du dir anschaust, da wollen viele Leute ja auch, denen ist das Thema nicht so wichtig.
Genau.
Da schiele ich jetzt mal Richtung Sonja. Der ist das Thema wahrscheinlich nicht immer so wichtig. Es muss ihr gefallen, es muss sie ansprechen vielleicht. Aber für sie ist es wichtiger, dass das Spiel eine entsprechende Mechanik hat, die griffig ist, die gut, die was bietet. Ne? Und nicht das Thema sie ranzieht.
Da liegst du genau richtig.
Ja.
Also es ist schon schön, wenn das Thema mich auch anspricht, aber mir kommt es mehr auf einen guten Mechanismus an.
Ja, aber wenn, wenn das Thema dich nicht anspricht, dann bist du aber raus.
Ja, also bei gewissen Themen durchaus. Trotzdem ist mir auf jeden Fall Mechanik viel wichtiger als Thema.
Ne? Und wenn ich jetzt halt Richtung Arne schiele, sagt ja, ich bin eher so im Familienspielbereich oder im lockeren Kartenspielbereich, wo ja ein Thema in Anführungszeichen noch unwichtiger ist als bei einem höher komplexeren Spiel. Oder bei Familienspielen ist es halt auch mehr so der Aufmacher. Oh, guck mal, hier, lass uns, weil ich nachher darüber spreche, Herr der Ringe spielen. Also, oh, Herr der Ringe, ja, Herr der Ringe klingt cool erstmal. Mhm. Ne, kann jeder was mit anfangen. Da ist das Thema dann der Opener, um zu sagen, oh, das möchten wir machen. Und ich glaube, diese Tradition hat sich in Deutschland einfach relativ festgesetzt, dass das wichtig ist für die Leute und die Autoren oder auch nicht nur die Autoren, auch die Verlage verlangen dann ja auch danach. Ne, und deswegen denke ich mal, haben sich halt in anderen Bereichen, gerade halt im eben angesprochenen amerikanischen Raum, mehr so diese thematischen Spiele oder ja, die, wo die Mechanik in den Hintergrund tritt und mehr das Thema unterstützen soll und nicht umgekehrt durchgesetzt. Und die werden halt ja hier nicht gemacht, die werden ja hier eher nur lokalisiert. Mhm. Aber auch anscheinend immer mehr, weil immer mehr kleine Verlage aufkommen, die sich nur mit dem Thema Lokalisierung befassen.
Aber was ist ein Thema? Was ein Thema? Also ich habe da manchmal Schwierigkeiten, sozusagen, so das Spiel ist jetzt sehr thematisch. So.
Na, wenn die Mechaniken das Thema unterstützen, also wenn du sagst, in deinem Spiel wird was verkauft, aber es hat von der Mechanik her nichts kaufen, sondern du würfelst dafür, dann ist die Mechanik nicht thematisch mit eingebunden. Ne? Du würfelst den Preis aus, ist jetzt nicht sonderlich mechanisch, thematisch mit eingebunden. Das ist einfach nur eine Mechanik, die da jetzt rumdümpelt.
So, ne?
Oder wenn du sagst, hier, ja, du hast hier ein Kartenspiel, da sind Zirkustiere drauf und du möchtest den größten Zirkus haben. Den größten Zirkus hast du, wenn du 5 Elefanten hast. Ist jetzt auch, das Thema ist Zirkus, aber die Regel an sich, 5 Karten zu sammeln, um den größten Zirkus zu haben, ist nicht thematisch.
Aber wir hatten mal bei Ruinen von Arnak mal die Diskussion, wo ich gesagt habe, hier, guck mal, das ist doch eigentlich, geht doch schon so in eine thematische Richtung. Du hast diese Tempelleiste, wo du erst mit der Lupe vorgehst und am Ende schreibst und später schreibst es in deinem Buch. Die dürfen sich nicht überholen. So, das war eine Sache. Du hast Gegenstände und Artefakte im Spiel und deine Gegenstände werden im Spielverlauf weniger und deine Artefakte werden mehr, die du findest. Da hast du gesagt, das ist doch nicht thematisch. So, du hast Orte, die du findest und darunter sind Monster und die Monster halten dich fest oder geben dir Angst oder sowas. Das ist doch thematisch oder sehe ich das wieder falsch?
Ja, aber das ist nicht in ein Gesamtbild gut eingewoben, finde ich dabei. Es sind halt so die einzelnen Mechaniken, die da drin sind.
Ja, aber während so, eines
aber ich kann, dieses Monster hält mich fest, aber ich kann nicht gegen das Monster zum Beispiel irgendwas tun. Ich kann nicht dagegen kämpfen, ich kann mich nicht wehren oder sonstiges.
Das sind ja auch große Monster und du rennst weg und hast Angst. Dann kriegst du eine Furchtkarte in deinen Stapel. Und der Rest deiner Expedition oder während deiner Expedition, das ist ja halt so im Laufe einer Expedition, die man halt beschreitet so, ne?
Ich möchte ja gar nicht bestreiten, dass das vollkommen unthematisch ist, dass man das jetzt einfach nur so draufgeklebt hat. Da haben die Leute sich wahrscheinlich auch Gedanken gemacht drum.
Ne, will man hoffen.
Genau. Ja, oder die KI war sehr gut.
Ich glaube,
aber ich denke, nicht. Aber das wird da, ist es ein deutsches Spiel? Nein.
Nein, ist ein tschechisches.
Ja, ne? Also, aber
was sagt ihr denn zur Arche Nova? Weil da finde ich zum Beispiel, wenn ich das anderen erkläre, lassen sich die einzelnen Aktionen thematisch sehr gut erklären. Also, ne, du willst Tiere in deinem Zoo haben, du brauchst erstmal ein Gehege, das musst du gebaut haben. Mhm. Anhand der Größe kannst du dann ein entsprechendes Tier da, also da habe ich schon das Gefühl, dass durch das passende Thema sich die Mechaniken und die Aktionsmöglichkeiten gut erklären lassen. Dass es gut verwoben ist.
Ja, aber es ist halt in Anführungszeichen aber stellenweise auch willkürlich. Ne? Du ziehst halt irgendwelche Karten und du suchst dir erstmal die beste Karte aus. Und nicht die, die vielleicht für deinen Zoo die schönste oder die passendste wäre, sondern erstmal die Mechanik, die am meisten Punkte oder sowas bringt, ne? Wie gesagt, ich möchte auch nicht abstreiten, dass man sich dann Gedanken gemacht hat, wie man das umsetzen kann. Und es gibt auch noch schlimmere Beispiele, wo das überhaupt keinen thematischen Bezug hat. Ja. Aber so ein richtiges thematisches Spiel ist es dann aber auch nicht. Und vor allen Dingen, was bei mir wichtig ist, bei den thematischen Spielen noch ist, es wird mir in irgendeiner Art und Weise irgendwas versucht nahe zu bringen. Ich erlebe da irgendwas. Nein, das tue ich bei Arche Nova nicht. Da gucke ich nur, wie kriege ich jetzt am besten meine Engine ans Rennen, um dann da die meisten Punkte am Ende zu bekommen.
Ja, wie kriege ich jetzt die beste Waffe, damit ich die meisten Zombies umhaue? Ist doch ähnlich.
Ja.
Also du kannst ja bei Arche Nova auch so, ich baue jetzt meinen Zoo auf, jetzt zieht hier der Säbelzahntiger, Säbelzahntiger gibt es nicht, die Bartagame irgendwie ein und ich guck mal, jetzt habe ich da, jetzt bin ich wieder ein bisschen reifer, nicht reifer.
Aber den Spielern, die das glaube ich spielen, ist es egal. Jemand, der Arche Nova spielt, dem ist das Thema, dass es um ein Zoo geht, am Rande wichtig. Er spielt es nicht, weil er ein Zoo-Aufbauspiel spielen möchte. Er möchte es spielen, weil er diesen Kartenmechanismus spielen möchte. Er möchte dieses Drafting haben. Er möchte die Synergien der Karteneffekte nutzen können. Deswegen spielt einer Arche Nova und nicht, weil er denkt, ich möchte ein Zoo aufbauen.
Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ich möchte ein Zoo.
Ja, es gibt auch Leute, die bohren sich ein Loch ins Knie und stellen Blumen rein. Das ist auch schön. Aber das Thema ist nicht der Grund, warum die Leute Arche Nova spielen. Sondern die tollen Mechaniken, die da drin eingebaut sind.
Ich glaube schon, dass das ein Punkt ist. So, warum haben wir denn jetzt im Moment diese ganzen Naturthemen? Ich mache jetzt mal für dich Anführungszeichen, ne? Naturthemen, Mischwald oder sowas, weißt du? Mischwald, Arche Nova ist ja auch so dieses Naturthema. Was haben wir denn gerade noch hier? Botanicus.
Cascadia, Harmonies.
Genau, Botanicus von Heinz im Glück. So. Das, die reiten ja gerade alle so diese Welle.
Das ist ja. Ja, aber die Leute spielen trotzdem an Arche Nova nicht, weil es dieses Thema hat. Das ist der Opener, um zu sagen, so, oh, das sieht vielleicht interessant aus, aber. Das Thema Zoo ist nicht der ausschlaggebende Grund. Das könnte heute auch ein anderes Thema sein können. Es hätte auch, wie ich immer damals, als ich das Spiel noch nie gesehen hatte, nur Arche Nova gehört habe, dachte ich, das wäre ein Weltraumspiel. Wenn das jetzt ein Weltraumzoo wäre oder wir müssten eine Arche befüllen, um damit in den Weltraum fliegen zu können, wäre das den Leuten auch egal.
Dann hätten sie wahrscheinlich aber auch 50% weniger Spiele verkauft.
Das weiß ich nicht.
Das würde ich behaupten.
So wie Terraforming Mars aussieht wie Grütze. Kaufen die Spielleute das nicht, weil das Thema so toll ist, weil so Influencer wie die Sonja sagen, das ist toll. Das
böse Wort gesagt.
Ne? Deswegen kaufen Leute nicht das Spiel. Nicht, weil sie sagen, oh, Terraforming Mars ist so ein tolles Thema. Nein. Merke ich, dass ich da einen Mars terraforme?
Ja, doch, ich glaube schon.
Bedingt. Ja, aber da muss ich gestehen, also da bin ich ja selber auch rangegangen. Ich habe, als das aufkam, dachte ich mir, blödes Mars-Thema brauche ich nicht. Dann habe ich es aber bei einem Bekannten gespielt durch Zufall. Der hat gesagt, hier ist ganz neu, wollen wir spielen? Ach ja, komm, wenn wir schon mal hier sind, spiele ich mit. Ja, und danach brauchte ich es auch und dann ist es zu einem meiner Lieblingsspiele geworden.
So, und dann hast
du. Also ja, da ist es genau umgekehrt passiert. Also das Thema holt mich null ab. Und vom Thema her würde ich gesagt, ist mir egal, kann ich links liegen lassen. Aber weil die Mechanik eben bei vielen so gut ankommt, habe ich gesagt, oh, das gucke ich mir vielleicht doch mal an. Und dann ist es mir auch egal, dass es vielleicht nicht so natürlich so toll aussieht, aber es macht mir halt einfach Spaß, es zu spielen. Also der Mechanismus macht mir Spaß.
Dasselbe denke ich auch. Und da Arche Nova und mit Terraforming Mars auch zum Beispiel immer verglichen wird, sind wahrscheinlich viele Leute auch darauf, oh, wenn das so ähnlich ist von den Mechanismen wie Terraforming Mars mit den Karten, das hat mir gefallen, dann kann ich mir daraus auch anschauen. Und das Thema schreckt mich nicht ab, aber ist mir auch vielleicht auch egal oder interessiert mich sogar, finde ich schön, ich lerne auch was über die wilden Tiere.
Juhu. Ich glaube schon auch, wie Arne es, glaube ich, meinte, dass Arche Nova noch besser ankommt, weil es das Thema hat. Weil es eben viele vielleicht über den Mechanismus anspricht, aber einige auch einfach auch vielleicht gerade, dass man zu Hause Partner, Partnerin als Mitspieler findet, was es vielleicht einfacher macht, da es eben dieses Zoo-Thema hat. Und der eine oder andere sagt, okay, Ich schaue mir nämlich alles mal an, weil ich einfach das Thema mag und das Thema erleben möchte.
Ja, aber wie viele Zoospiele gibt es?
Viele?
Nenn mir eins.
Zoloretto?
Nenn mir noch eins.
New York Zoo?
Wie viel davon spielst du gerne?
The Magnificent.
Ist das ein Zoospiel?
Ach nee, das ist Zirkus. Ich habe gerade Zoo, Zirkus.
Zoo, Zirkus, alles das Gleiche.
Na, aber du suchst ja jetzt nicht nach einem Zoospiel speziell, sondern du hast ein Spiel, das vielleicht noch diesen Opener hat, dass es zugänglicher ist. Ne? Ich habe mir zum Beispiel bei Flügelschlag, es ist ja auch schön aufgemacht, es sieht super aus, Leute wollen spielen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich das jetzt thematisch da so, ich weiß gar nicht, was spielt man denn? Vögel? Beobachter?
Beobachter, ja.
Na?
Bist du denn bei Schwingenschlag dabei?
Nein.
Warum nicht? Ist doch thematisch.
Weil es ja nur das ausgetauschte Thema vom Flügelschlag ist.
Nein, es sind doch 200 einzigartige Drachen, die du in einer Höhle erforscht. Und dann gehst du denen mit deinem Vorschein in die Höhle und siehst die Drachen. Guckst dir die an.
Ja, alles schön. Und die das möchten, die dürfen das auch gerne spielen. Aber mir hat Flügelschlag nicht zugesagt, dann brauche ich auch nicht ein Drachenthema drauf, um zu sagen, oh, jetzt ist aber toll.
Ich habe aber schon gehört, dass es mechanisch ein besseres Spiel sein. Es soll ein paar Sachen geändert haben, was es interessanter machen soll.
Das holt, glaube ich, René trotzdem nicht ab.
Ne? Also, wie gesagt, also da ändert jetzt die Farbe an dem Ding nicht, dass es mir erstmal besser gefallen soll, hilft nicht.
Zombieschlag wäre, glaube ich, Renés Baustelle oder sowas.
Ja, auch nicht.
Weil dann wäre ja auch wieder nur das draufgeklatschte Thema auf den gleichen Mechanismus. Oder einen sehr ähnlichen Mechanismus.
Ja, also, aber ich finde so als Paradebeispiel ist dann zum Beispiel so ein Arkham Horror Card Game oder Kartenspiel, wo das Spiel mir während des Spielens alleine aufgrund der Mechaniken schon auch was erzählen kann, eine Geschichte erzählen kann. Das ist tief thematisch.
Erzählt dir das Spiel die Geschichte oder baust du die Geschichte aus deinen Erlebnissen zusammen, die du während des Spiels hast?
Das Spiel hat diese Geschichte. Und aufgrund der Mechaniken, die es natürlich auch hat, aber die sind halt so eng miteinander verwoben, ne, dass ich auf diesen Karten, die muss ich erforschen, die muss ich erkunden, da kann was passieren.
Ist denn Zug um Zug Legacy erzählt auch eine Geschichte? Ist das ein thematisches Spiel?
Vielleicht, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen.
Sonja und ich haben ja schon über die Qualität der Geschichte gesprochen, aber
dann wahrscheinlich nicht.
Ich wollte das jetzt nur mal gerade als Gegenbeispiel anführen.
Ja, wir haben halt festgestellt, dass es einfach nur eine grobe Geschichte ist, um da die verschiedenen Mechanismen irgendwie unterzubringen.
Genau.
Und sie irgendwie zu verpacken, dass sie irgendwie zusammengehören und sowas wie eine Geschichte erzählen.
Aber zurück zur Ursprungsfrage. Es war ja nicht da, alle hacken auf René rum, bis sie recht kriegen, sondern ob die Deutschen das mit dem Thema nicht können. Und da denke ich immer noch, ja,
ja, das
fällt
ist doch
den Deutschen unheimlich schwer.
Ist doch aber auch sehr mit dem breiten Kamm geschoren. So, die Deutschen können kein Thema. So, wahrscheinlich würdest du auch genug Beispiele finden, die jetzt dagegen sprechen würden.
Ja?
Nimm mir mal eins. Kommt jetzt gleich wieder, ich weiß es.
Nein, ich wüsste nämlich jetzt wirklich keinen. Also, was ja versucht hat, weil das ja auch angesprochen ist, der Menzel.
Ich wollte sagen, Andor kam mir auch gerade in den Sinn.
Genau. Hat das auch ja gemacht, wo zum Beispiel aber mir das nachher, ich hätte gerne diese Geschichte mehr erfahren, aber dann diese Mechanik mir im Weg stand, dieses, ich darf jetzt das Monster nicht besiegen, weil sonst geht der Erzähler wieder ein Feld weiter und das Abenteuer ist vorbei. Diese Mechanik verhinderte halt, dass es eine schöne Story, eine schöne thematische Einbindung gab. Ne?
Aber ist denn sowas wie so ein Hidden-Detektivspiel, ist das thematisch? Weil das haben wir jetzt ja neulich gespielt, wir haben neulich wieder ein Hidden-File gespielt, also diese Hidden-Games-Detektivspiele. Das ist doch thematisch, oder nicht? Da hast du ja gar keine Mechanik. Und du kriegst halt einfach so, thematisch kriegst du ja deine Ermittlungsgeschichten da irgendwie vorgesetzt und dann musst du halt
Detektiv. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Als Detektiv, nein, die Frage ist halt, wenn du halt keine Mechaniken hast, wie können die dann das Thema unterstützen an der Stelle? Hm? Ich habe ja nicht gesagt, ich möchte einen Mechanik oder ohne Mechaniken drin haben, sondern die sollen ja die Thematik unterstützen. Und jetzt natürlich bei so einem Detektivspiel, wo du sagst, hier sind alle Materialien, go with it, ist natürlich 100% thematisch, weil sagen, so könnte es in der bei der Polizei vielleicht tatsächlich aussehen oder bei wem auch immer. Mhm. Aber zum Beispiel ein Exit, ne, wo es jetzt heißt, du bist in der verlassenen Hütte, du musst hier rauskommen.
Ja, da wird doch eine Story erzählt.
Genau. Ne, du erinnerst dich, das eine Knie haben wir schon ein Loch gebohrt, jetzt können wir das zweite auch noch ein Loch reinbohren und Blumen reinstellen. Also, ja. Die finde ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht wirklich thematisch. Das sind nette Rätsel, die sind in ein Thema eingebunden, damit man das schön bunt verpacken kann, damit es nach was aussieht. Weil eine weiße Schachtel, wo es halt hier ist, eine Liste von Rätseln, löst die jetzt, will ja auch keiner.
Sonja, wir müssen noch ein bisschen mehr grillen. Noch ein bisschen kriegen wir. Ich habe jetzt schon zwei Knie mit Blumenpötten drin.
Ja, und dann kannst du einen Knopf an die Backe näher ein Klavier dranhängen. Da siehst du mal, wie schwer Musik ist.
Ach, schade, ich habe die Trommel hier gerade nicht in dem Soundboard. Ja. Puh. Keine Ahnung.
Ja, jetzt hat er keine Ahnung mehr. Jetzt ist er platt. Gewonnen.
Hast gewonnen.
Ich hab gewonnen.
Halt die Fresse.
Ja. Nein, aber ich gebe dem Dirk da recht.
Aber jetzt könnte man natürlich noch die Frage aufmachen, warum können die Deutschen kein Thema? Sind wir wieder nämlich bei der Frage, die wir ja vorhin auch schon hatten, so Deutscher, ist der deutsche Markt da irgendwie?
Ja, ich denke mal, speziell? Das wird einfach so aus der Historie so gewachsen sein einfach. Mhm. Na, und dass die Autoren und die Verlage sich und auch die Spielerschaft natürlich, ne, die ja auch das dann immer auch eingefordert haben und ja immer noch einfordern. Und es spricht ja auch nichts dagegen, das so zu machen. Wenn der Markt dafür da ist, wenn die Leute das haben wollen, ist doch super. Und dann gibt es halt andere Autoren, andere oder aus anderen Ländern, die dann sagen, wir bedienen den anderen Markt dafür.
Ich habe mal gerade die Spiel des Jahresliste aufgemacht. Ne? Wenn wir jetzt sagen, so der deutsche Markt, was ist Erfolg? Ich mache mal Anführungszeichen erfolgreich. Ich glaube nicht, dass da irgendwo ein thematisches Spiel ist. Ich gucke gerade. Next Station London Fun Facts. René, sag einfach mal Stopp. Next Station London Fun Facts, Dorfromantik, das Brettspiel, Top 10, Scout, Cascadia, Zombie Teens Evolution, Abenteuer des Robin Hood. Oder ist das thematisch?
Ja, man hat es auf jeden Fall versucht.
Okay. Micro Macro, Crime City, Nova Luna, My City Pictures, Werwörter, Lama, Just One, The Mind, Luxor, Azul, Wettlauf nach Eldorado, Magic Maze, Kingdom, King Domino. Ja, also wahrscheinlich ist der Markt dafür fährt auch gar nicht da.
Ja, genau. Also das ist einfach nicht die Stärke einfach und vielleicht auch hier nicht gewünscht. Aber wie gesagt, es ist ja auch okay. Ja. Und andere Leute füllen ja diese Lücke oder andere Verlage aus anderen Ländern füllen diese Lücke und dann damit ist doch auch das gar kein Problem aus meiner Sicht.
Aber dadurch die Internationalisierung hast du natürlich, du hast ja vorhin gesagt irgendwie, es gibt jetzt so viele Kleinverlage, die jetzt auch Lokalisierung machen, dann kommt halt Too Many Bones ein thematisches Spiel ist, da könnten wir auch darüber reden, aber dann kommen halt solche Spiele oder haben solche Spiele auch eher die Chance, auch auf den deutschen Markt zu kommen. In einer lokalisierten Version, was ja auch gut ist.
Eben. Ne? Der Markt ist da, auch im deutschsprachigen Raum.
Und die Amerikaner kriegen ja auch ihre German Board Games. So ist, ne, das ist ja nicht eine Einbahnstraße. Das ist ja, die deutschen Spiele landen ja auch in den USA.
Genau, es ist ein Geben und Nehmen.
Ja, was hier einfach fantastisch ist.
Ja.
So, das ist doch jetzt ein schönes, harmonisches Schlusswort zu den Fragen der Woche. Wenn ihr auch da mitmachen möchtet und uns schlaue Fragen schickt, siehst du, wenn ihr schlaue Fragen schickt, diskutieren wir auch ein bisschen länger drüber. könnt ihr einfach mitmachen. Schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0170 5444 843. 0170 5444 843. Haben wir den Block auch geschlossen. Harmonisch. Oh, ich könnte harmonisch bleiben. Sonja, soll ich einfach mal vorgrätschen?
Genau, du hast so viele mitgebracht dann.
Ja, ich schreibe die erstmal nur hingeschrieben und dann gucke ich, worüber ich davon reden möchte. Ich möchte über ein Spiel reden, wo ich ja vorhin gesagt habe, das kommt französisch bunt daher. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ob das überhaupt von einem französischen Autor ist. Ich möchte über das Spiel Harmonies reden. Das ist auf jeden Fall bei Liebe Lütt erschienen. Johann Benvenuto ist, nee, das klingt italienisch. Nee, French Game Designer. Ha, hab ich aber Glück gehabt. Harmonies ist jetzt auch nur ein Ersteindruck. Also ich habe das jetzt einmal gespielt, habe das gekauft und habe gedacht, so zu meiner Frau habe ich gesagt, ich glaube, das müsste dich genau auf sehr vielen Ebenen abholen. Sie hält ja immer noch große Stücke auf das Calico, was ich ja auch dem Cascadia vorgezogen habe. René, wir reden jetzt über ein abstraktes Spiel, ne? Also jetzt Thema können wir jetzt hier ganz über Bord werfen. Mhm. Aber es ist dafür ein sehr schönes Spiel, denn Harmonies ist halt ein Spiel, in dem es darum geht, Landschaften zu puzzeln und siehst du, jetzt komme ich aber doch mit Thema, und Tiere dort ansiedeln zu lassen, auf diesen Landschaften. Also du hast am Anfang hast du einen Auswahlrad von 5 Feldern, das wird so ähnlich aufgedreht wie bei Azul. Deswegen habe ich das auch so bei Mastodon so als, hey, da ist ein bisschen Azul drinne. Eigentlich aber nicht, es ist einfach nur eine Auswahl, so wie bei Cascadia hast du auch eine Auswahl. Also ihr merkt schon, in welchen Spieleregionen wir uns jetzt so bewegen, in diesen Cascadia-Azul-Bereich, was war das noch, Calico, so in die Richtung geht das jetzt. Also ihr habt eine Auswahl, da sind so 3 Landschaftsplättchen drauf oder Klötze, das sind schöne, dicke Holzklötze, so runde Dinger, Scheiben, und diese Landschaften können halt irgendwie bestehen aus einem grauen Berg, Wasser, Grasland, was Grünland und Gebäuden. Wenn du dran bist, suchst du dir eins von diesen 5 Auswahlfeldern aus und nimmst diese 3 Landschaftsteile an dich und die darfst du auf einem Plan verpuzzeln. Der ist, 6x6 Felder irgendwie groß auf einer Seite, und du darfst diese Klötze frei platzieren. So hinlegen, wie du es möchtest. Und dann darfst du aus einer Auslage, da liegen Tierkarten aus, und die geben vor, wie du diese Landschaften zusammenbauen solltest. Nimmst du dir so eine Tierkarte, dann kommen da so Klötze, auch so kleinere Klötzchen drauf. Und wenn du es schaffst, halt die Landschaft so zu puzzeln, wie auf diesem Tierteil vorgegeben ist, dann darfst du eins dieser Klötze darunter nehmen, kriegst mehr Punkte. Und das ist so mehr oder weniger das ganze Spiel. Ich breche das jetzt mal so ein bisschen ganz runter. Das Schöne ist halt, es sieht halt wundervoll aus. Also da sind wir auch wieder in diesem Azul. So, das sind halt schöne Holzscheiben, die du halt aufeinander baust. Also du willst halt möglichst diese, um Punkte zu bekommen, willst du halt diese Tierkarten erfüllen. Da darfst du maximal 4 Stück in deiner eigenen persönlichen Auslage haben. Also das geht denn nur für dich. So ein Otter möchte halt 2 Grüne und ein Wasser am Ende haben. So in einer Reihe musst du das puzzeln. Das musst du irgendwie hinkriegen, dass du darfst zum Beispiel auch, und dann legst du eins von den Otter, Würfelchen auf eins dieser Wasserteile. Da darf dann auch kein weiteres mehr drauf. Aber diese grünen kannst du halt auch auf der anderen Seite halt auch nochmal ein Wasser draufsetzen. Also du kannst diese Vorgaben halt drehen, wie du möchtest. Und dann darfst du halt auf das andere Wasserteil auch was draufsetzen. Aber dann brauchst du halt schon 4 in der Länge, damit du halt diese Otter halt zweimal erfüllen kannst. Und so funktioniert das Spiel. Dann gibt es halt Frösche, die bräuchten halt einen grünen und einen blauen und so weiter. Da gibt es, weiß ich, 30 oder sowas verschiedene Karten und Tiere, die man da irgendwie zusammen puzzeln darf. Und am Ende gibt es dann halt die Wertung. Da werden ja die Tierkarten gewertet und die Landschaften. Da gibt es dann auch verschiedene Wertungen, die man erreichen kann. So, die Weizenfelder müssen in einer Gruppe sein. Die Gebirge, man kann die halt auch aufeinander stapeln, die Steine, manche. Also die Gebirge kannst du 3 hochstapeln. Bäume kannst du halt mit 2 braunen und einem grünen oben. Also dann baust du die quasi zum Baum. Und dafür gibt es halt verschiedene Punkte. Und das ist, ich hatte das eigentlich besorgt, weil ich dachte, ach, das ist so ein schön leichtes, lockeres Puzzlespiel. Nee. Das wird dann auch schon so, okay, ich möchte jetzt die haben, dann kann ich das so bauen. Und dann, also das geht dann schon so in so eine, ich fand schon noch ein bisschen denkende, also Achtung, ich sage thinky, wieder ein Anglizismus. Mhm. Also es ist schon nicht schwerer, aber es ist schon eine größere Aufgabe, als ich dachte. So, weil du halt wirklich auf verschiedenen Ebenen puzzelst. Dann hast du noch diese Gebäude, das sind so rote Plättchen oder rote Steine, die möchtest du mit verschiedenen Steinen drumherum gebaut haben, also die roten Stirn dich eigentlich mehr oder weniger. Es gibt aber auch Tiere, die sich auf rote beziehen und es wird schon, ich will es nicht sagen, anstrengend. Also Calico fand ich deutlich anstrengender. Das Schöne ist halt hier, dass du diese Steine halt frei platzieren darfst auf deinem Spielplan. Also du musst halt nicht irgendwie angrenzend bauen oder sowas, sondern aber das sorgt halt dafür, dass du wirklich schon auch wieder gut beschäftigt bist. Und ich habe es jetzt geschafft, dass Calico jetzt mein Regal verlassen darf, weil ich das Harmonies jetzt da reinkriege. Weil Calico möchte, also ich möchte Calico nicht mehr spielen, weil mir das zu, also es ist schon mir eine zu starke Aufgabe für so ein Sonntagnachmittagsspiel. Das ist ja so ein Sonntagnachmittagsspiel. Ne? Also ich setze mich, wir haben das auf der Terrasse gespielt, als es jetzt so ein bisschen warm war, haben das draußen gespielt. Aber puh, ja, hat mir aber trotzdem gut gefallen, weil es halt am Ende hast du wieder so dieses Gefühl, ey, ich habe hier was gebaut. Du hast denn, hier hast du so deine kleine Bergkette mit so 3-4 Bergen, die du da irgendwie gebaut hast. Dann hast du hier, guck mal, hier ist mein kleiner Fluss, der dir irgendwie noch Punkte gibt und so weiter. Und das, die Optik ist natürlich richtig geil. Und ganz großer Pluspunkt, in dem Spiel liegt ein Sack dabei. Ein Sack, wo die ganzen Holzsteine drin sind. Und der hat einfach die größte Öffnung, die ich je erlebt habe. Die haben quasi so einen normalen Sack genommen und haben die Öffnung nicht oben oder unten gemacht, sondern einfach quasi an der Seite. Der hat so eine große Öffnung, da passen sogar meine Hände rein. Ganz großer Pluspunkt. Und das Schöne ist halt, das ist nicht wie bei Calico, dass du irgendwie so 2 Klötze da oder 2 Plättchen zur Auswahl hast oder so 5 zur Auswahl, aber trotzdem liegen immer nur die falschen da, haben wir festgestellt. Ich finde das echt schön, also echt nett, und weil das auch so schön ist. Ja, es ist jetzt sehr positives Spiel. Hatte da sehr viel Spaß mit. Und das war auch, eigentlich wollte ich es mit Kerstin draußen alleine spielen, und dann kam halt der Kleine, mein Sohn, dazu. Der ist 8 und meinte, oh, ich will das mitspielen. Und ich dachte so, ja, mal gucken. Mal gucken, ob er es hinkriegt. So, ich habe es auch normal erklärt, aber und er hat am Ende die meisten Punkte. Das sage ich jetzt. Nein, er ist da gut mit klargekommen. Er hat dann die Tiere genommen, die er so verstanden hat. Also es gibt halt einfachere und vielleicht welche, die ein bisschen schwieriger zu puzzeln sind, aber er hat das schon ganz gut mitgekriegt. Also so ab 8 kann man da, glaube ich, schon gut mit einsteigen. 8 bis 10. Also sind wir wieder bei dem, Arne spielt ja nur wieder Familienspiele. René, hast du dir mal Bilder angeguckt?
Ja.
Das wäre, glaube ich, auch was bei euch gut ankommen würde. Oder ist das so bunt?
Nö, die Grafik sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Auch so, dass das gesamte Spielmaterial sieht sehr schön aus.
Mhm. Aber?
Ist jetzt wahrscheinlich nichts, was mich in irgendeiner Art und Weise begeistern würde.
Ja, ich dachte eher so bei dir im Familienkontext. So, ne?
Ja, ja. Das verstehe also ich schon.
Nicht der thematische René, sondern der Familien-René.
Ja. Aber der hat ja auch mit Azul so seine Probleme.
Ja, aber ich finde halt, wie gesagt, ich habe das bei Mastodon auch geschrieben, so, ey, das ist irgendwie so Azul-Vibes, ja, pff, die sehe ich eigentlich nicht. So, du kannst hier nicht gemein spielen. Das Einzige, was halt ist, du nimmst halt einmal Klötze weg oder das eine Tier. Aber du kannst hier, bei Azul kannst du ja richtig Leute in die Scheiße reiten. Das kannst du hier nicht. Du kannst hier höchstens Klötze wegnehmen, aber so diese Azul-Vibes sehe ich nicht. Ich sehe halt so ein bisschen Cascadia da drinne, Calico, so in dem Dunstkreis bewegen wir uns. Ich weiß jetzt nicht, ob man sagt so, ey, könnte nochmal Richtung Spiel des Jahres interessant werden. Ob wir da nicht wieder bei dem Thema sind, irgendwie Legespiele. Mal gucken. Oder ob es so spät gekommen ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber wäre halt auch so, naja, da reden wir später drüber. Ein bisschen Zeit ins Land gehen. Sonja, hast du das auch schon gesehen?
Ich habe es gesehen. Ich habe es in Nürnberg auf der Spielwarenmesse schon gesehen. Und da habe ich es eigentlich für mich abgehakt und dachte mir, ah ja, die Karten, die erinnern mich schon so ein bisschen an Dixit, also alles so ein bisschen schön verspielt. Und es ist ja natürlich tolles Material. Und es gibt halt einfach viele Spiele, die haben tolles Material, sehen wunderschön aus und spielen sich dann eher so lala. Deswegen hatte ich es eigentlich nicht auf dem Zettel. Du bist jetzt aber nicht der Erste, der da durchaus positiv drüber berichtet. Mhm. Ich mir denke, vielleicht sollte ich mir das doch mal angucken.
Schau dir das
aber
mal an.
Aber mein Gedanke war eben auch so, naja, ich habe halt ein Azul, ich habe ein Cascadia, ein Calico. Brauche ich da jetzt noch ein Spiel, was da irgendwie so ähnlich ist?
Naja, wie gesagt, diese Steine sind natürlich schon, die ziehen natürlich gut. Und diese bunten Karten, ne, wie du sagst, für viele ist das vielleicht auch ein bisschen sehr verspielt, aber ich fand das schon ganz gut. Hätte jetzt Bock, sofort die nächste Runde zu spielen. Gerade, wenn ich mir das Bild so angucke, was wir da aufgenommen haben. Wie gesagt, Sonntagnachmittagsspiel beim Kaffee. Ein bisschen was puzzeln. Und ich glaube, da kann man sich auch hart reindenken. Naja.
Ich schau mal, ob ich es irgendwo in die Finger kriege.
Ich könnte ja vorbeikommen und hier spielen. das war Harmonies. Harmonies erschien bei Asmodee Games. Asmodee, liebe Lüt und von Johann Benvenuto. Ah nee, der ist fast Franzose. Wie spricht man das denn auf Französisch aus? Weiß ich nicht. Benvenuto. Vielleicht ist er zugewandert oder sowas. Schön.
Okay, dann würde ich weitermachen und zwar würde ich gerne anknüpfen an eine deiner letzten Spielvorstellungen aus einer vorherigen Folge. Und zwar habe ich jetzt auch The Veil of Eternity gespielt.
Mhm.
Und ja, Spielablauf möchte ich jetzt hier mal eingehen. Das hast du ja schon mal gemacht in einer anderen Folge. Ich habe jetzt die ersten Partien gespielt und ich muss dir beipflichten, ja, dieser Spielplan klingt von der Idee total cool ausgeklügelt.
Moment, Moment. Was zur Hölle? So.
Ja, aber dadurch, dass die Karten irgendwie in alle Richtungen liegen, muss immer irgendwas aus dem Kopf lesen, ist es im Spiel wahnsinnig blöd. Gerade wenn das Spiel für alle neu ist und man die Karteneffekte noch nicht kennt, dann muss man alle Karten vorlesen. Wenn die Leute dann ihre Karten auswählen, dann muss man doch irgendwie eine Karte in die Hand nehmen, um es immer selber zu lesen. Und ja, es ist eine unglücklicher Spielaufbau. Und dann diese Figur, wo schon in der anderen steht, ja, ihr könnt euch aussuchen, ob ihr die hinstellt oder nicht. Und ich denke mir, ey, die steht immer irgendwie im Weg. Warum sollte ich die einfach da hinstellen?
Ich habe die noch nie hingestellt. Neulich fragte ich jemand, was ist denn das für eine Figur? Ich sage, ich weiß es nicht. Was macht man denn damit? Ja, keine Ahnung. Nee.
Die Frage kam gestern nach der Partie so, was ist denn das hier? Warum ist das nicht aufgebaut? Ja, das steht nur im Weg. Das ist einfach, wahrscheinlich war Platz auf dem Stanzbogen und man hat einfach so einen Pappaufsteller.
Thematisch ist das ein Drache, der über das Spiel wacht, damit man René noch abholt.
Damit holt man mich auch nicht ab. Da braucht schon ein bisschen mehr.
Genauso unnütz wie der Everdale-Baum quasi, der Drache, der dabei liegt. Ne? Also ihr habt das jetzt gespielt.
Genau, wir haben es ein paar Mal zu zweit gespielt, wir haben es gestern einmal zu viert gespielt. Und ich bin noch nicht überzeugt. Ich habe ein Problem mit dem, also ein großes Problem ist, mir gefällt nicht, dass ich Karten bei anderen zerstören kann. Beziehungsweise, dass andere meine Karten zerstören können. Das ist etwas, also wenn ich mir irgendwie versuche, was aufzubauen und tolle Synergien zu erschaffen, Kombos, und dann spiele ich eine Karte aus und zack, einer nimmt sie mir weg. Ja, ich hätte es vielleicht erahnen können, wenn ich mir gemerkt hätte, was für Karten auslagen, wer welche Karte auf die Hand genommen hat. Soweit bin ich in dem Spiel aber einfach noch nicht. Mhm. Und das ärgert mich dann wahnsinnig. Und da habe ich halt lieber Spiele, wo ich, also ich meine, man hat ja schon mal die Kartenauswahl, wo man ja dann so in eine Richtung wählt jeder eine Karte dann zurück. Da kann man ja schon ein bisschen beeinflussen, was andere bekommen oder eben auch nicht. Und ich finde, das würde reichen. Und ich mag halt nicht diese direkten Effekte hier. Ich nehme dir Punkte weg, ich zerstöre eine Karte bei dir. Das gefällt mir absolut nicht.
Ja, kann ich verstehen.
Und mein Problem ist ähnlich wie bei Arche Nova, ist so ein Kill-Your-Darlings-Problem. Ich sehe einen Karteneffekt, denke, oh, der ist cool, den will ich ausspielen. Dann stelle ich fest, verdammt, die Karte kostet das. Da brauche ich jetzt erstmal irgendwie die Marker für. Und das hatte ich gestern das Problem, dann habe ich diese Karte 5 Runden auf der Hand und dann ist das Spiel schon halb vorbei, wenn es überhaupt über 10 Runden geht, nicht irgendwer früher beendet. Und ich habe immer noch diese Karte und ich weiß immer noch nicht, wie ich sie ausspielen soll. Ich tue mich aber einfach schwer, weil ich den Effekt so cool finde, den ich unbedingt spielen möchte, diese Karte einfach abzulegen oder irgendwie anders zu verwenden. Da muss ich, glaube ich, versuchen, drüber hinwegzukommen und mir irgendwie einen Plan zu machen mit den ersten Karten, was ich dann wirklich auch mal durchziehe und zu Ende spiele. Weil ich mich häufig in Karteneffekten verliere, die mir gar keine Punkte einbringen. Mhm. Also gestern ist es, glaube ich, in der 8. Runde beendet worden durch einen Mitspieler, der, ich glaube, 73 Punkte gemacht hat. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 13. Okay, hätte ich jetzt noch einen Zug gehabt, hätte ich in einem Zug 40 Punkte machen können.
Hätte Fahrradkette, ne?
Genau. Und ja, also ich habe da wirklich Probleme, mich auf diese Karteneffekte einzustellen und da irgendwie coole Kombos auszuspielen, die mir halt wirklich Punkte einbringen und mich nicht daran zu verlieren. Oh, hier kann ich eine Karte günstiger spielen. Oh, hier darf ich eine Kreatur ziehen. Mal gucken, was die so kann. Und also es war gestern noch mein Problem. Ich hatte nämlich vorher eine Partie zu zweit, wo ich viel Zurückrufeneffekte hatte. Das sind so Effekte, dass man die Karte wieder zurück auf die Hand bekommt, weil man darf ja auch nur eine bestimmte Anzahl Karten vor sich ausspielen haben. Mhm. Also anhand der Runde, wenn ich in der 6. Runde bin, darf ich maximal 6 Karten ausgespielt haben. Und da hatte ich eigentlich immer Platz für Karten. Ich konnte immer ausspielen. Und gestern hatte ich eben kaum Effekte, die mich Karten wieder zurückholen lassen. Was dazu führte, dass ich irgendwie noch 5 Karten auf der Hand spielen habe, die ich unbedingt ausspielen wollte. Und habe festgestellt, wir sind in Runde 7. Und ich habe 6 Karten vor mir liegen. Ich werde die alle nicht mehr spielen können.
Kill your darlings.
Genau. Ja,
oder das, es gibt natürlich auch Bono. Es gibt ja natürlich auch Karten, die dich dafür belohnen, wenn du viele Karten auf der Hand hast. Also es gibt da ja für alles irgendwie eine Lösung, Punkte zu machen. Du musst sie
genau,
halt nur irgendwie zusammenstecken, richtig.
Genau, ich brauche halt eine Idee, die ich dann auch wirklich verfolge und darf mich nicht so schnell, dann darf ich hier eine Karte ziehen, oh, das ist aber ein cooler Effekt. Ist mir auch passiert. Dann habe ich plötzlich eine Karte ausgespielt, die ich eigentlich gar nicht ausspielen wollte, die gar nicht in meinen Plan passte, weil ich hatte mir schon überlegt, welche 5 Karten ich noch spielen kann, da ich nur noch 5 Karten spielen darf. Ja, ansonsten, also ich finde die Idee schon cool. Und auch dieses Wettrennen eben zu gucken, dass ich da möglichst schnell 60 Punkte bekomme und das nicht 10 Runden geht, sondern früher zu Ende ist. Ja, aber ich habe so persönlich einfach Probleme mit und da muss ich schauen, ob ich da jetzt in weiteren Partien drüber hinwegkomme oder nicht. Aber bisher habe ich, ich habe mir gestern zum Beispiel rückwärts überlegt, ich spiele total gerne Nucleum. Und Nucleum ist ja wirklich so ein Expertenbrecher. Und da vergesse ich auch mal hin und wieder, mir vielleicht einen Bonus zu nehmen. Aber da habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe einen Plan und ich habe das Gefühl, ich beherrsche es zu spielen in gewisser Weise. Bei Veil of Eternity sitze ich jedes Mal da und denke mir, ich bin zu doof für dieses Spiel. Auch diese Unterscheidung, ist es ein Soforteffekt, ist es ein dauerhafter Effekt, ist es ein jede Runde aktivierbarer Effekt. Gerade wenn ich da mal die Möglichkeit habe, bei wem anderes kaputt zu machen, das zu überblicken und dann nicht irgendeine Karte wegzunehmen, weil ich denke, so, das war eh ein einmaliger Effekt. Ha, freut mich sogar, dass der Platz wieder frei ist. Mhm. Ja, da denke ich jedes Mal irgendwie, ich raff's nicht. Oder eben auch so die Sachen zu merken, okay, die Karten liegen aus. Derjenige hat jetzt eine Karte, mit der er rosa Karten kaputt machen kann. Vielleicht sollte ich jetzt keine rosa Karte ausspielen, damit mir das eben nicht passiert, dass ich eine Karte ausspiele und bevor ich den Effekt nutzen kann, ist sie schon wieder weg. Ja, gelingt mir bislang nicht.
Oder du musst selber die Karte nehmen. Also, oder ja, es gibt da halt viele, ne, wir reden ja gerade oder. Also es gibt da halt ja.
Genau, es gibt viele Möglichkeiten und ich finde es an sich vom Konzept auch cool und werde auch noch versuchen, da einen Weg zu finden, besser mit dem Spiel klarzukommen, aber bisher fühle ich mich tatsächlich ein bisschen überfordert.
Wir haben das auch noch mal ein paar Mal jetzt gespielt, tatsächlich. Also ich war ja am Anfang auch sehr skeptisch. Mittlerweile ist das hier ganz gut. Jetzt kennen auch alle so ein bisschen die Karten, so, weißt du? Jetzt sind wir so an dem Punkt, so jeder weiß, okay, das macht die Karte. Ich mach das auch immer so, wenn wir es jetzt zu viert spielen. Ich lese die Karten wirklich einmal vor, dann wissen die auch schon ungefähr, wo die, ne? Und wenn man es jetzt wirklich ein paar Mal jetzt gespielt hat, wissen die auch schon, okay, die Karte macht das, die macht das, die macht das. Okay, ich verstehe es. Aber wir haben halt festgestellt, das Spiel kann halt sehr, ne, wie du das ja auch gerade gesagt hast, so, wenn wir jetzt noch eine Runde gespielt haben, hätte ich 40 Punkte gemacht. Das kann halt passieren. Darauf muss man sich einstellen. Ich hatte jetzt auch, wir haben es gespielt, ich habe in der einen Runde 35 Punkte gemacht. Da war das Spiel zu Ende. Das war in der achten. Also, das war natürlich auch über drei Runden vorbereitet. Also, den Plan, der hatte sich dann halt irgendwie so ergeben, so, ey, ich habe jetzt die Karte gekriegt, jetzt kann ich die und jetzt kann ich das mit der machen und dann mache ich dann das mit der und okay, cool, das geht auf. So, das fühlt sich, für mich fühlte sich das gut an, für die anderen. Ich hatte das ja auch schon, dass man auf der anderen Seite gesessen hat, so, ey, wieso hast du jetzt 60 Punkte in einer Runde gemacht? Wie geht das so? Ne, das fühlt sich dann scheiße an. Also, ich glaube, wir hatten mit Matthias bei Mega Verpeilt geredet, da meinte er, ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig zitiere, es ist halt sehr swingy. Ne, sind wir wieder bei Anglizismen, also sehr, es kann halt sehr ungleich werden. Sagt man, kann man dazu ungleich sagen? Also,
ja, wir hatten gestern auch die Diskussion, ob manche Karten nicht overpowered, Anglizismus, also manche Karten nicht einfach zu stark sind. Mhm. Weil da hatte, glaube ich, auch die Person, die das Spiel beendet hat, 36 Punkte in einem Zug gemacht. Und eigentlich nur mit einer Karte, die man immer wieder zurückrufen durfte und dann durch andere Karteneffekte.
Die kenne ich, die Karte, das ja.
Überlegt haben, ist es zu stark? Wahrscheinlich hätten wir, wenn alle Spieler die Karten gut kennen würden, es verhindern müssen, dass er überhaupt die Karten in dieser Kombination bekommt.
Genau, er muss aber ja die Kombination halt hinkriegen. Das ist halt der Punkt. Genau. So, ne? Diese Kombination muss halt richtig in sein Spiel mit reinpassen. Wenn er jetzt was gespielt hätte und da fehlt dann halt so ein Baustein in dieser Kombination, dann geht das halt nicht auf. So, das ist halt der Kern des Spiels, so dieses Zusammen.
Genau, für uns, es waren ja zwei völlig neue Spieler und die haben auch gesagt, also die müssen ja erstmal die Karten auch kennenlernen. Ich bin halt in den ersten Partien immer noch so auf dem Punkt, ich gucke erstmal, was mache ich und mich interessieren die anderen erstmal weniger.
Ja, ja.
Und man muss dann erstmal, das kommt ja einfach mit sich, wenn man die Karten besser kennt, dann kann man auch ein bisschen mehr darauf achten, wo muss ich vielleicht aufpassen, was muss ich ja verhindern.
Ja, ja. Aber du musst, glaube ich, wirklich, so, du musst halt bei der Auslage, ne, zum Thema Kill Your Darlings, vielleicht bei der Auswahl der Karten halt auch einfach dran denken, so, ich wähle jetzt diese Karte aus, nicht für den Effekt, sondern dass ich sie abschmeiße. Ich wähle diese Karte, ich brauche die gar nicht. Die muss jetzt nur gewählt werden, um dafür Geld zu generieren oder Runensteine, ne, um im Thema zu bleiben.
Ja, und wie gesagt, da lasse ich mich halt einfach zu leicht ablenken von einem coolen Effekt oder habe dann plötzlich eine Karte auf die Hand genommen, für die ich eigentlich Geld nehmen wollte, weil ich einfach in dem Moment denke, oh, es ist halt so, ne, oh cool, schöner Effekt will ich
das
haben
ist halt
und dann
genau,
stelle ich fest, ich...
Genau wie bei Dune Imperium, wenn du die Karten nur nach den Effekten kaufst und eigentlich nicht, oder du musst da eigentlich bei Dune Imperium drauf achten, was machen diese Karten, also für welche Fraktion gelten diese Karten, so, ne, der Effekt ist dann zweitrangig. So ist es vielleicht hier auch so, manche Karteneffekte brauchst du halt einfach gar nicht, sondern nur, okay, die Karten liegt jetzt bei dem 6 Geld oder sowas. Deswegen wähle ich die jetzt aus, damit ich 6 Geld habe. Obwohl der Effekt nice wäre, ja klar, aber ich weiß genau, ich kriege sie jetzt halt in 5 Runden nicht raus. Dann hilft dir das halt auch nicht.
Ja. Ja, also Veil of Eternity wird hier noch ein paar Mal auf den Tisch kommen. Ich hoffe, dass ich mich ein bisschen besser mit anfreunden kann. Autor zur Vorstellung ist Erik Hong, übrigens Südkoreaner.
Ja, habe ich auch gerade geguckt.
Genau wie der Verlag Mandu Games im Original. Und auf Deutsch ist es bei Pegasus erschienen.
René, sind wir wieder bei einem Spiel, was dich wahrscheinlich... Der ist schon eingeschlafen, glaube ich. Ich habe das Schnarchen gehört aus hinten aus der Ecke.
Ja, die schnarchen tue ich nicht.
Nein? Da, Moment, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, über die wir nochmal reden müssen.
Obwohl ich dazu noch kurz sagen möchte, in meiner Spielegruppe wird mittlerweile erwartet, dass es zur Einleitung der Regelerklärung immer ein, zwei Sätze gibt, was machen wir denn hier überhaupt?
Ja, ich lese auch
immer. Ich dann immer so in der Regel gucken muss, so erster Flavortext, ja hier, wir sind das und das, wir machen dies und das.
Genau. Das,
so jetzt, zack, hier, Mechanik wird erklärt.
Das mache ich auch immer so. Das Beste war, und bei Harmonies gab es sowas gar nicht, da musste ich die Schachtelrückseite nehmen. weil ich das auch immer spaßeshalber immer vorlese, was da so Thema ist. René, was ist denn bei dir Thema? Herr der Ringer. Es war WrestleMania.
Herr der,
ne?
Ringer, genau. WrestleMania 40 war ja am Wochenende.
Ja.
Deswegen Herr der Ringer. Nein, Herr der Ringe, nicht der Augenringe und auch sonstiger, sondern der Tolkien Herr der Ringe von Ravensburger. Das Adventure Book Game, wie es komplett heißt.
Das Adventure Book Game?
Das Adventure Book Game, genau.
Warum hast du Abenteuerbuch dahin geschrieben?
Weil ich auf Deutsch hingeschrieben habe, aber es heißt tatsächlich Adventure Book Game, auch
die deutsche Version.
Deutsche Version. Wo wir wieder bei den Anglizismen
sind. Ich guck mal schnell bei Ravensburger.de.
Bei Ravensburger.
Ravensburger. Lass uns mal einen Ravensburger bestellen.
Nein. Herr der Ringe ist wieder aufgetaucht. Denn die Filme sind ja tatsächlich mittlerweile 24 Jahre alt.
Ah, Moment, ich sehe das jetzt. Wie dumm ist das eigentlich? Der Herr der Ringe Adventure Book Game. Moment, ich muss mal kurz sagen, lass das mal sacken. Was zur Hölle? Der Herr der Ringe Adventure Book Game. Also entweder machst du Lord of the Rings Adventure Book Game oder machst Herr der Ringe Abenteuerbuch. Aber doch nicht sowas.
Ja.
Also.
Ja. Ich
jetzt mal ernsthaft. Ist doch Quatsch. Ja, egal.
Nein, die Frage, die sich mir gestellt hat, direkt am Anfang ist, wird das eine Reihe? Also wird es mehrere dieser Adventure Book Games geben? Weil es steht ja so präsent obendrauf und es ist aber losgelöst vom eigentlichen Titel, also auch auf der Schachtel. Ne? Das ist so wie Time Stories und dann hier der Fall so und so.
Mhm. Also im Original gibt es ja verschiedene und ich könnte mir vorstellen, also auf Englisch erschienen, ich könnte mir vorstellen, dass Ravensburger Deutschland erstmal gucken will, wie kommt das an und dann anhand des Erfolgs entscheidet, weil das andere sind ja auch Lizenztitel, wo sie sich vielleicht noch unsicher sind, ob die in Deutschland ebenso gut auf dem Markt ankommen wie eben in Amerika.
Ach so, die gibt es schon. In Amerika gibt es schon mehr davon. Ja,
da gibt es zum Beispiel Adventure Book Game zu The Princess Bride, was mir auch als Disney-Fan nicht so richtig viel sagt.
Das ist,
und es gibt ein Adventure Book Game, The Wizard of Oz.
Du kennst The Princess Bride nicht? Wie heißt denn der auf Deutsch? Den
ist nicht plötzlich Prinzessin?
Nee, der hat auf Deutsch.
Na egal, wenn du suchst.
Ich hab's doch gleich. Die Braut des Prinzen. Aber auch drauf kommen können. Da spielt Andre the Giant mit, René.
Das reißt jetzt raus für mich.
Für Sonja bestimmt auch.
Naja, auf jeden Fall Herr der Ringe versetzt uns zurück in die Filme, denn das Ganze ist optisch doch sehr nah angelehnt an den Peter Jackson-Film, die vor bald 25 Jahren rauskam.
Vor fünf, ne? Vor fünf. Vor fünf. Für mein Wohl, Seelenwohl.
Ach, für dein Seelenheil, ja, vor fünf.
Okay, das ist gut.
Gut, vor 25.
Nein.
denn das Ganze ist jetzt die Arbeit nicht mit Fotos, aber mit Grafiken, wo der Künstler die Fotos einfach als Vorlage, also man erkennt die Schauspieler und alles, die Charaktere, man kennt erkennt die Orte, wie sie in den Filmen dargestellt wurden, was aber eigentlich ganz okay ist. Ich finde es mittlerweile immer schade, wenn man nur noch die Filmgrafiken oder die Filmszenen benimmt, aber das ist halt das Lizenzthema und dadurch wird sich das bestimmt auch nochmal mehr verkaufen, als wenn man ein neues Thema oder neue Grafiken dafür machen würde. Wobei es halt neue Grafiken sind, weil die würden alle gezeichnet, aber sehr nah angelegt am Film. Also wir haben hier dieses Adventure Book, was auch gleichzeitig der zentrale Spielplan des ganzen Spiels ist. Denn es ist ein kooperatives Spiel, in dem wir versuchen, die Geschichte von Herr der Ringe über acht Kapitel hinweg nachzuspielen. Wir starten tatsächlich am Anfang bei den Hobbits und gehen dann über alle Stationen, die man aus Herr der Ringe, also die ikonischen Stationen, die man aus Herr der Ringe kennt, und landet am Schluss bei der Zerstörung, Vorsicht, Spoiler, des einen Rings. Und dabei, wie gesagt, das Buch ist gleichzeitig der Spielplan, aber auch Aufbauregeln und Ziele pro Kapitel. Denn jede Seite oder jede Doppelseite, die man aufschlägt, ist halt einmal der Spielplan mit Aufbauregeln und Zielen, die man erledigen muss, um dieses eine Szenario, dieses eine Kapitel zu vollenden, um dann quasi umzublättern und das nächste Kapitel zu spielen, das nächste Szenario. Ziel ist es tatsächlich, alle Szenarien durchzuspielen, um am Ende tatsächlich das Ziel, den einen Ring zu zerstören, zu schaffen. Wobei man auch über die einzelnen Szenarien hinweg Spielstände quasi mit rübernimmt. Das sind einmal Karten oder aber auch so eine Verderbnisleiste, die das ganze Spiel über oder die ganzen Spiele über konstant bleibt. Sprich, man hat eine große Kampagne, die man dort spielt. Die einzelnen Kapitel dauern so circa 20 bis 30 Minuten. Die anfänglichen sind etwas schneller. Die gegen Ende dauern gegebenenfalls auch mal ein paar Minuten länger. Aber man ist in einem kleinen zeitlichen Rahmen drin, der diese 30 Minuten nicht großartig sprengen wird. Also wir sind ja nicht bei einem 4-Stunden-Klopper, der jetzt das versucht irgendwie so abzubilden. Was müssen wir tun? Wir müssen halt die in dem entsprechenden Kapitel vorgegebenen Ziele erfüllen. Das heißt, man muss manchmal eine Figur an einen bestimmten Ort bringen. Man muss dann an diesem Ort bestimmte Karten ablegen. Denn das Ganze läuft über eine Art Set-Collection-Mechanismus. Man hat Karten, die man immer wieder am Ende der Runde aufzieht.
Was für Set-Collection?
Set-Collection.
Gibt es auch ein deutsches Wort für?
Set-Sammelspiel.
Ja, weiter. Entschuldigung.
Denn man sammelt diese Sets an Karten, um sie dann entsprechend abzulegen bzw. einzusetzen. Das Ganze ist regeltechnisch sehr, sehr übersichtlich. Die Hauptregeln sind tatsächlich auf zwei Seiten in der Regelanleitung erklärt. Was mache ich in meinem Zug? Und was mache ich mit diesen Karten dann? Und dann muss ich aber gucken, okay, jedes Szenario, jedes Kapitel bietet mir halt eigenständige Aufbauregeln, die den Aufbau entsprechend anpassen oder für das entsprechende Kapitel das machen. Und sie bringen mir eigene Sieg- und Verlustbedingungen mit. Und so muss ich mich jetzt über die Karte mit den Figuren, es sind so kleine Minifiguren dabei, also keine Lego-Minifiguren, sondern so kleine Plastikfiguren, die Helden darstellen sollen. Denn nicht jeder spielt einen Held, sondern wir spielen immer alle Figuren auf dem Spielplan. Sprich, wenn ich am Zug bin, kann ich mir entscheiden, bewege ich jetzt Frodo und Sam oder Merry und Pippin oder in welcher Kombination ich das auch immer machen möchte und versuche, die auf dem Blatt, auf dem Spielbrett zu entsprechend zu positionieren, denn ich habe Aufgaben, die nacheinander abarbeiten muss. Und dafür muss ich halt, wie gesagt, Personen an bestimmte Positionen bringen. Dabei muss ich aufpassen, dass bestimmte andere Sachen nicht passieren. Ich muss Sachen verhindern. Ich kann ja die Aufgaben mal kurz sagen aus dem ersten Kapitel, das ist auch kein Spoiler. Beim ersten Mal heißt es, bewahre ihn gut und halte ihn geheim, da muss man halt mit dem Ring was machen. Dann muss man zum tänzelnden Pony gelangen, um dort Aragorn als weitere Figur freizuspielen. Und als letztes, wir rasten nicht vor Mitternacht, muss man halt zur Wetterspitze kommen. Das erste Kapitel, das sind die Aufgaben. Und das erreicht man halt immer, wie gesagt, indem man seine Figuren auf dem Brett entsprechend verteilt, Karten ausgibt, Karten sammeln muss vorher. Und am Ende des Zuges kriegt man immer so eine Art, wie heißt das jetzt, Handlungskarte, wo einem das Spiel quasi eins reinhaut, nach dem Motto, okay, jetzt mache ich es dir mal wieder schwerer. Es passiert wieder irgendwas Unvorhergesehenes. Und dann ist der nächste Spieler dran. Also es ist relativ übersichtlich von den Regeln her. Es verändert sich von Szenario zu Szenario ein bisschen die Regeln. Es kommt eine Kleinigkeit hinzu. Ist aber jetzt kein Legacy-Mechanismus, wo ich sage, es kommt jetzt jedes Mal eine neue Regel dazu, sondern die Regeln Die Grundregeln bleiben immer dieselben, nur von Kapitel zu Kapitel werden die halt ein bisschen angepasst oder hinzugefügt. So, jetzt lässt mich dieses Spiel leider etwas ernüchternd zurück.
Schade, es sieht eigentlich irgendwie ganz so.
Es sieht schön aus, aber der erste Punkt, wo ich sage, es sieht schön aus, aber die haben sich bei dem Buch, das ist auch richtig dicker Pappe, das fühlt sich gut und wertig an.
Das klappt,
aber für klappt eine, zusammen. Nee, für eine Leimbindung halt entschieden. Mhm. Sprich, wenn du die erste Seite aufklappst, hast du, liegt die aufgeklappte Seite, ist ja natürlich dann, liegt höher als der Rest des Buches. Sprich, du hast immer eine Schieflage. Mhm. Und wenn das nicht richtig, wenn du das nicht weiter aufbiegst, wo du irgendwann anhängst, na, ob das die Bindung aushält, ist es halt immer ein bisschen schief oder klappt so leicht nach oben weg. Also die Entscheidung zu machen, gemacht zu haben, war nicht gut, fand ich. Da hätte man besser so eine Ringbindung genommen.
Wie bei Gloomhaven, bei dem Pranken des Löwen, da haben sie ja dann so eine Ringbindung, dass sie das sind.
Genau. Dann hast du zwar diese Ringbindung in der Mitte zerstört, in Anführungszeichen ein bisschen die Optik, mhm. aber hier hast du halt jetzt diese Falzkante da drin, die sieht jetzt auch nicht so schick aus. Und du hast halt dieses Stabilitätsproblem. Und beim Umklappen, wenn du in der Mitte bist, beginnt auch der Buchrücken sich wie so ein kleines Dreieck zu formen, sodass die Mitte nochmal so ein bisschen hochgedrückt wird. Also das ist leider keine gute Entscheidung gewesen.
Wir hatten damit überhaupt gar keine Probleme.
Das heißt keine Probleme, das Spiel ist nicht kaputt dadurch.
Ja, also mir ist es überhaupt nicht negativ aufgefallen. Klar, gerade wenn man jetzt irgendwie das erste oder letzte Kapitel spielt, da ist es, ich hatte das Gefühl, in der Mitte wird es ein bisschen ausgeglichener, aber es hat mich jetzt bei dem, was man auf dem Spielplan macht, in keiner Weise irgendwie gestört, dass es mir so negativ aufgefallen wäre.
Aber es wäre besser gewesen, eine Spiralbindung zu machen. Da wäre das Problem,
ja, weil andere Bücher halt machen so das ja schon. Dieses Bild zusammen, also ich weiß gar nicht, ob ich da mit einer Spiralbindung zufriedener wäre.
Na, ich habe hier zum Beispiel ja ein sechste Kapitel, da ist auch dieser Knick im Buch, der geht durch genau einen Kringel durch, da steht Legola, wenn die Falzkante ist, aber genau zwischen L und zwischen dem G und dem O, sieht auch Käse aus. Also ich finde einfach, man hätte das besser lösen können als so. Und ja, macht das Spiel aber nicht an der Stelle nicht kaputt. Was ich viel schwieriger finde, ist zum einen, ja, es ist so ein sehr repetitiv, in Anführungszeichen, weil du gar nicht so viele Möglichkeiten hast, was zu tun im Spiel, sondern du musst halt deine Personen auf dem Spielplan positionieren. Du musst sie also entsprechend absprechen. Wenn ich dran bin, gehe ich den dahin, dann kannst du das und das schon mal machen und so weiter. Achtung, Alpha-Leader-Problem. Oder Alpha-Männchen-Problem an der Stelle.
Ja.
Und das wiederholst du halt. Und es geht halt, na, du bist halt nicht in einem Abenteuer-Modus beim Spielen gefühlt drin, sondern du bist mehr so in einem Puzzle-Modus. Wie kriegen wir dieses Problem am besten gelöst? Welche Karten haben wir? Wer hat die Karten? Wann muss wer am Zug sein, um dann diese Bedingungen, diese Ziele zu erfüllen? Hat sich für mich nicht abenteuerlich angefühlt in irgendeiner Art und Weise. Es war mehr so dieses, ich muss dieses Puzzle lösen, wann, wer, wo ist. Zweites Problem an der Stelle finde ich, das ist ein Herr-der-Ringe-Spiel und wenn du die Geschichte von Herr-der-Ringe kennst und die Filme gesehen hast, bist du auch relativ schnell drin in dem Thema. Dann weißt du, was da passiert, dann kannst du was damit anfangen, dann hast du vielleicht sogar noch die Bilder vom Film oder von die Geschichte aus dem Buch, je nachdem, im Kopf. Aber wenn ich jetzt mit meiner Familie spiele oder mit meinen Kindern, die das von der Altersangabe her machen könnten, die können damit gar nichts anfangen. Die kennen Herr der Ringe nicht. Das ist für die vollkommen...
Das ist aber ein Fehler, würde ich sagen, deinerseits.
Oh, auf jeden Fall.
Ja, aber mit meiner 8-jährigen Tochter kann ich die Herr der Ringe-Filme nicht gucken. Doch, die schläft ja nach drei Wochen nicht.
Heißt, wir haben das jetzt auch schon durchgezogen. Jetzt Weihnachten. Das geht schon. Die muss ja, dann halt mal kurz weggucken. Bei manchen Szenen.
Ja, super. Ich möchte die ganze Zeit sitzen. So, jetzt guck mal weg.
Ja,
jetzt spritzt Blut. Jetzt fliegt der Kopf ab.
Ja, die Urukai ausgraben war nicht so geil. Das fand er nicht so gut, der Kleine. Aber ja, alles.
Ne, also ja, ich finde halt einfach schwierig, ja, wenn man das Thema kennt, aber nicht alle. Und wie gesagt, die Filme sind mittlerweile auch schon 25 Jahre alt.
5 habe ich gerade gehört, ne?
25 Jahre alt. Und naja, ja, als Familienspiel, die Hardcore-Herr-der-Ringe-Fans wiederum werden mit diesem Spiel aber auch, glaube ich, wenig begeistert sein.
Warum?
Weil es dafür natürlich, wie gesagt, es ist sehr repetitiv, was du machen musst. Es fühlt sich nicht abenteuerlich an. Ne? Es ist ein Puzzle, wo optimiere ich jetzt meine Helden am besten, wo stelle ich die hin? Wie mache ich das, dass wir jetzt die Ziele schnell erfüllt kriegen, bevor der Timer abgelaufen ist, weil du hast in jedem Spiel hast du 16 Runden Zeit, um das Rätsel oder um die Aufgaben zu erledigen. Und wenn du es nicht geschafft hast, musst du es nochmal von vorne machen.
Sonja, siehst du das auch so?
Also, ihr scheint euch nicht zu erinnern, aber in Folge 491 habe ich schon mal 12 Minuten über dieses Spiel gesprochen. Und ich war relativ angetan davon. Und ich glaube, das Problem ist, das habe ich auch als René von anfing zu erzählen, dass du es eben aus dieser Abenteuersicht siehst. Ich bin jemand, der eher auf dem Mechanismus steht und ich mag so puzzelige Sachen. Und vor dem Hintergrund hat mir das eigentlich ziemlich gut gefallen. Und ich finde schon, dass sich die Kapitel sehr unterschiedlich spielen, weil die Aufgabe immer eine andere ist. Und ich habe andere Ziele, die ich verfolge. Natürlich mache ich schon irgendwo dasselbe, aber also ich fand das Spiel gelungen. So als Absacker ja, für abends unter der Woche, so locker in 20 Minuten runtergespielt. Und ich fand auch, dass es zum Ende hin sehr, sehr knackig wurde. Also
ja, schwer wird es, das möchte ich gar nicht bezweifeln.
Das schaffen wir nicht, da müssen wir bestimmt nochmal durch und haben es dann doch ganz knapp geschafft. Das hat sich auch gut angefühlt.
Ja, und ist das dann ein Familienspiel dann für dich auf dem Schwierigkeitsgrad?
Es ist ein Familienspiel. Familienspiel heißt für dich mit Kindern.
Naja, oder holst du deine Schwester dazu?
Ich glaube, meine Schwester ist nicht so im Herr-der-Ringe-Kosmos unterwegs. Wahrscheinlich eher nicht. Ich überlege gerade, ob ich ihren Mann dazu holen würde. Der steht auf Herr-der-Ringe, ist aber absolut kein Spieler.
Ist jetzt auch halt eher ab 10 Jahren, ne?
Ja, ist ab 10.
Also ich habe es halt nur unter Spielern gespielt und da hat und unter Herr-der-Ringe-Fans und da hat uns das durchaus Spaß gemacht.
Ja, wie gesagt, ich denke, also jetzt als Familienspiel und in die Richtung geht ja Ravensburger auch eigentlich. Vor allem mit der Altersangabe finde ich es halt dann auch, die Regeln sind nicht schwierig, aber es wird nachher schon relativ knackig, dass du das in dieser kurzen Zeit, weil es bleiben halt diese 16 Spielzüge oder 16 Runden, die man hat, bleibt es halt und ja, finde ich dann schon ordentlich. Wie gesagt, es konnte mich halt an vielen Stellen halt nicht überzeugen. Es ist für mich kein Adventure-Book-Game. Es ist ein Puzzle-Book-Game vielleicht, aber kein Abenteuer. Ich erlebe kein Abenteuer.
Ja, da würde ich absolut mitgehen.
Na, und was ich noch schwierig finde, das hat sich mittlerweile, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, tatsächlich reguliert hat, ist der Preis, der ursprünglich dafür aufgerufen wurde. Und ich möchte jetzt keine Preisdiskussion an der Stelle anfangen. Aber das Spiel spielst du wahrscheinlich einmal. Danach hast du alle Kapitel in was sind jetzt 8 oder 9? Was habe ich gesagt?
Ich glaube, ich habe gerade 8 hier gesehen.
Ich habe auch 8 im Kopf.
Genau, 8 Kapitel. Halbe Stunde, 4 Stunden bist du damit fertig und danach, glaube ich, ist der Wiederspielreiz äußerst gering. Und mittlerweile hat sich der Preis des Spiels tatsächlich halbiert. Mhm. Wahrscheinlich, weil es dann tatsächlich für das, was es bietet, einfach zu teuer ist. Es ist wahrscheinlich die Lizenz, die da mit reinspielt in den Preis. Das Material ist durchaus okay. Wie gesagt, über das Buch lässt sich jetzt streiten. Ich fand es jetzt unglücklich, aber das sind ist dicke Pappe und alles Mögliche. Aber der Preis, der damals dafür, ursprüngliche Preis, der damals dafür aufgerufen wurde, war schon sehr heftig.
Also bei Ravensburg auf der Seite steht 49,99 und genau. Stand April 2024 sind wir bei 24 Euro.
Genau, also gut die Hälfte. Und für ja. den Preis, denke ich, dann ist es okay. Dann, aber für diese 50 Euro, die es ursprünglich mal gekostet hat, weiß ich nicht, ob ich das Spiel jemandem nahelegen würde. Da würde ich sagen, für 50 Euro kriegst du bessere Herr der Ringe-Spiele oder wenn du so Abenteuerspiele machst, gibt es bestimmt auch bessere. Such dir, oder wenn du so ein Abenteuerbuchspiel haben möchtest, such dir für 50 Euro was anderes. Das fand ich sehr, sehr happig.
Ist das jetzt das mit dem Ring oder ist das noch ein anderes wieder?
Ja, da ist auch ein Ringplättchen, Ring, ja? Aber es ist nicht das, was jetzt bei Schmidt-Spiel erscheint, wo ein Ring als Ring dabei ist.
Deswegen, ich habe jetzt gerade drauf gewartet, dass René irgendwas von dem Ring erzählt, der da mit dem Spiel dabei ist. Also der echte Ring, der eine.
Nein, nein.
Okay.
Nein, und deswegen würde ich tatsächlich
Was würdest du denn als nicht Alternative jetzt so empfehlen, wenn du jetzt so, wenn du jetzt sagst so, ey, für den Preis sucht euch was anderes, hast du da was so aus der Hüfte geschossen?
Jetzt direkt Herr der Ringe-Thema?
Nee, Adventure Book Game oder irgendwie sowas, so.
Nee, aus der Hüfte wüsste ich jetzt gerade nicht.
Würdest du so ein Robin Hood so in die gleiche Richtung schieben? Jetzt sind wir jetzt vom Buch weg, aber so von einer, du hast irgendwie verschiedene Kapitel und hast dort eine Aufgabe.
Na, zumindest bei Robin Hood hast du mehr Geschichte, glaube ich, erlebt, weil ja auch Sachen passiert sind, du bist irgendwo hingekommen, hast ein Ereignis ausgelöst. Hier bei diesem Adventure Book Game, was ich halt so unadventurig finde, du erlebst halt, versuchst halt ein Ziel zu erfüllen, da steht ein Absatz. Na, das und das hier, bla bla bla. Fertig.
So, ja, dann gehst du zum nächsten Ziel. Nur dieses Ergebnis, also entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht, aber das Ergebnis ist halt immer das gleiche, du entdeckst nicht wirklich was.
Genau, ne? Zum Beispiel hier, wenn du jetzt die Aragorn findest, steht da drunter ein als Flavortext, der Mann in der Ecke, wer ist das? So. Ne? Daneben ist noch ein kleines Bild, wo man sagen kann, ah, das kenne ich aus dem Film. Aber man entdeckt nichts, ne? Es ist alle, die Informationen sind alle offen, es passiert nichts Außergewöhnliches.
Naja, was soll denn auch bei Herr der Ringe jetzt, wenn du sagst, ich spiele jetzt ein Herr der Ringe-Spiel, was soll denn da Überraschendes passieren? Also das ist jetzt ja natürlich ein Kritikpunkt, wo man sagt so, ja, nee, die haben jetzt angefangen, den Ring einzuschmelzen und dann war das Spiel zu Ende.
Aber es könnte ja, eine Szene könnte ja zwei Ausgänge haben. Es kann A oder B passieren.
Ja, es ist dann nicht Aragorn, es ist dann Petra, die Köchin oder was?
Denn du musst ja nicht genau diese eine Szene. Du kannst ja sagen, in der Kneipe gibt es eine Schlägerei. Die kannst du entweder gewinnen oder verlieren.
Weiß natürlich dann wieder nicht, ob du, dann sind wir wieder beim Thema Lizenz, ob du da an der Lizenz rumdrehen darfst, so, ne?
Naja, es gibt oder hier von Fantasy Flight, das Herr der Ringe Kartenspiel, da haben die eigene Abenteuer. Die spielen überhaupt nicht in den Filmwelten.
Ja, die genau, weil es halt, das ist dann wieder eine andere Lizenz, das ist dann nicht mehr die Filmlizenz, also das ist wahrscheinlich ein ganz schwieriges Thema, da irgendwie die Lizenz korrekt, wenn du da wirklich die Filmlizenz hast, dann musst du dich wahrscheinlich da irgendwie, du erinnerst dich an diese Geschichte von, wo wir bei dem Locana-Event waren, wo der Zeichner dir erzählt hat, wie das läuft mit den Lizenzgebern. Wenn der eine Karte zeichnet, dass da die Lizenzgeber den Daumen drauf haben.
Das ist richtig und das glaube ich hier auch. Ja. Aber die haben ja auch erlaubt, dass zum Beispiel das Dorf der Halblinge, der Hobbits, zwei Zentimeter von Wetterspitze entfernt ist auf der Karte.
Ja, okay, ja.
Ne? Also diese Freiheit konnte man sich ja auch nehmen.
Ja, wir wissen halt nicht, was da jetzt irgendwie das Problem oder naja, ob das jetzt ein mechanisches Problem ist, sind wir wieder beim Thema der Sendung heute anscheinend, oder ein Lizenzproblem, ne, mit dem Lizenzgeber.
Ja. Ja, aber wie gesagt, es ist halt kein Adventure, was ich erlebe. Mhm. Ne? Es ist ein Puzzle, was ich erfüllen muss, um dann das Kapitel zu gewinnen. Und nicht, ich erlebe irgendeine Art von Abenteuer. Es ist in Anführungszeichen ja auch kein Würfelwurf dabei, wo ich sage, oh, es kann den oder den Ausgang nehmen. Ne? Es gibt so diese Herausforderungskarten, am Ende des Spiel, der Runde wird immer eine gezogen und dann passiert irgendwas. Mhm. Aber das ist auch alles offene, verfügbare Information, was alles passieren kann. Und ja, das fühlt sich nicht Adventure Book. Ne? Herr der Ringe, The Puzzle Book Game wäre da passender gewesen. Und wie auch das Herr der Ringe Kartenspiel ist jetzt nochmal eine ganz andere Kategorie auch. Kostet, glaube ich, aber auch mittlerweile mehr als 50 Euro. Das habe ich jetzt gerade aber nicht im Kopf. Ne? Das ist halt ganz anders aufgebaut. Da erlebst du deutlich mehr, da erzählt das Spiel halt eigene und andere Abenteuer, aber du tust auch was anderes dabei. Du deckst unterschiedliche Karten auf, und dann auf einmal kommt ein Troll, das andere Mal kommt irgendwie ein Ork oder ein Goblin an oder eine Spinne oder hast du nicht gesehen.
Hast du eigentlich mal dieses Reise nach Mittelerde gespielt, das andere?
Nee.
Das ist ja auch jetzt Herr der Ringe. Das heißt ja, der Herr der Ringe Reise durch Mittelerde. Oder nee, Moment, wie heißt das? Doch, das heißt doch so.
Es gibt noch die Reise zum Schicksalsberg.
Nee, das ist ja dann auch so ein Spiel auf dem Plan, wo du mit Figuren rumreist. Aber
was App-gesteuert ist.
Ist das App-gesteuert? Weiß ich gar nicht. Ich habe das ja nicht gespielt.
Ach, das also meinst du? Ja.
Ja, ja.
Ja, ja. Okay, jetzt war, ja, nee, sorry. Ich war bei einem anderen, ja.
Ach so. Aber das hast du nicht gespielt.
Doch, das habe ich auch.
Ach so. Aber das ist doch auch so mit Geschichte oder sowas.
Das ist auch mit Geschichte. was aber auch deutlich teurer noch ist, weil da sind auch wieder Plastikminiaturen und sowas alles dabei.
Ja.
Na, ich habe jetzt, weiß doch nicht, hier Pranken des Löwen passiert ja auch. Das ist aber auch, glaube ich, ein bisschen über 50 Euro.
Dann bist du wahrscheinlich aber auch vom Familienspiel weit weg. Ne? Das ist die Frage, was du haben willst. Ne? Willst du ein Familienspiel?
Ja, aber ich finde es auch nicht so
spieltauglich.
Mäßig, ne? Also, wenn ich jetzt angenommen, wir haben es, weil wir es jetzt letztlich nochmal auch gespielt haben, Zug um Zug.
Okay, ja, das kam jetzt unerwartet, aber weiter.
Warum kam das unerwartet?
Ja, weil ich jetzt irgendwie sind wir bei Spiel mit Geschichte und hier und da und jetzt kommt
Zug. Nein, aber als Familienspiel.
Okay, wir sind in der Ecke. Okay, ja.
Na, Zug um Zug. Kann die Kleine auch super mitspielen. Mhm. Ne? Hierbei hätte sie schon arge Probleme. Gerade gegen Ende, wenn es knifflig wird, übernehmen die Großen das Kommando. Können Kinder wahrscheinlich nicht gut mitspielen. Also sie können dann mitmachen, aber sie können keine Entscheidung mehr wirklich mit beeinflussen groß. Um das Knackige, Knifflige nachher zu erleben. Also ich finde halt, an vielen Punkten passt halt nicht oder greift das nicht gut alles ineinander. Ne? Also es ist angefangen bei dem Buch, was mich so ein bisschen stört. Dann ist es kein Adventure, was ich erlebe. Dann finde ich ja die Zielgruppe schwierig. Familien können es grundsätzlich spielen. Aber ob die immer daran, an diesem Spiel so viel Spaß haben, weiß ich nicht. Zum Schluss kam noch der hohe Preis, der sich ja jetzt durch den Markt geregelt hat. Ich denke, der Preisabsturz von 50 auf die Hälfte wird wahrscheinlich auch den Erfolgsgrad des Spiels widerspiegeln.
Ja, wahrscheinlich.
Und ich kann das halt nicht positiv hervorheben an der Stelle. Es ist jetzt kein Totalausfall, aber es gibt einfach zu viele Sachen, die mich stören. Deswegen würde ich es erstmal nicht empfehlen.
Ja, ich würde nochmal verweisen auf die Bretterwisser Folge 491, wo ich drüber erzähle, wie gesagt, bei mir kam es ein bisschen positiver an, aber auch aus der Sicht, wir haben es halt nur zu zweit gespielt, beides Vielspieler und ja, für uns war das ein schönes Feierabendspiel, mal ein paar Abende aber die Geschichte nacherleben.
Wir kommen nicht hier raus aus der Nummer, glaube ich.
Nee, nur ganz
alles
kurz.
Alles gut.
Würdest du das Spiel empfehlen, wenn es für, auch wenn ihr es gemocht habt, für 50 Euro, denkst du, dass es die 50 Euro, dass das passend ist?
Er will keine Preisdiskussion aufmachen, merkt er.
Mhm.
Nein, weil du das spielst ja positiv. Und du, man kann ja auch sagen, jo, die 50 Euro sind mir das wert gewesen. Wäre das dir wert gewesen an der Stelle?
Wahrscheinlich nicht ganz. Weil bei uns war es auch so, wir haben es einmal erfolgreich durchgespielt, alle Kapitel, und haben dann auch gesagt, okay, das war's. Das reicht uns jetzt erstmal. Dafür ist 50 vielleicht ein bisschen viel.
Gut, mehr wollte ich dazu nicht mehr sagen.
Eine Sache doch, also mir hat es halt wirklich gefallen, da sind viel, viele kleine Plättchen drin, und für mich hat sich wirklich jedes Kapitel einfach ein bisschen anders angefühlt. Und das fand ich eigentlich cool, wie viel Variabilität man durch diese paar Plättchen reinbekommt und dass auch diese, es gibt ja der eine Ringkarten und die haben in jedem Kapitel eine andere Funktion. Und das fand ich, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, dass da wirklich alles ein bisschen anders, dass der Fokus immer ein bisschen anders lag. Ja, aber letztendlich sehe ich es auch wie du nicht als Abenteuerspiel, sondern eher so als kooperative Puzzlei, wie man da am besten in den paar Zügen eine Aufgabe löst.
Gut, dann kurz zu den Eckdaten noch. Das war Herr der Ringe Adventure Book Game aus dem Hause Ravensburger. Die Autoren sind Jay Little, Ryan Miller und Markus Ross. Finde ich spannend. Ich gucke gerade, die haben relativ große Sachen gemacht. Also zumindest Jay Little ist bei Unlock dabei, Star Wars X-Wing hat er mitgemacht. Und der Ryan Miller ist auch bei Lorcana dabei. Betrayal Legacy. Also die haben schon, sind keine unerfahrenen Game Designer.
Gut, eigentlich wollten wir ja heute über...
Wir haben hier ein Spiel gemacht, reicht eigentlich, oder?
Ja, ich glaube auch.
Denke ich auch.
Wir haben jetzt gerade so einen schönen Schluss, glaube ich. Ich habe mir ja Notizen gemacht für meinen anderen Kram, der hier noch kommt, denn jetzt habe ich
heute gar nicht so grumpy, wie befürchtet.
Ich habe über das positive Spiel geredet, über die drei anderen, die ich hier noch stehen habe.
Ja, muss der grumpy Arne noch ein bisschen warten, bis er rausgelassen werden darf.
Ach, den kann ich auch, den kann ich jederzeit raus. Nein, ich glaube, wir haben unsere 90 Minuten jetzt voll. Die Fragen der Woche haben auch so, naja, war ja alles gut, war ja eine schöne Diskussion, ist ja alles fein. Ich denke mal, wir machen eine Schleife drum, ne? Ein Deckel
drauf. Würde ich auch sagen.
Haben wir noch irgendwas anzukündigen?
Nächste Woche haben wir mal wieder ein Topspiel und wollen auch wirklich wieder eine Topspielfolge machen.
Ja, und da drehen wir vielleicht noch mal an der Konzeptschraube oder wir schrauben sie zurück. Hint, hint. Wir haben gar nicht über meinen Vorschlag geredet, den ich ja noch in der Woche eingereicht habe. Das müssen wir gleich nach der Sendung noch mal machen. Ob wir die Hörer da noch mal mit reinholen. Aber das müssen wir jetzt nicht
gleich
on-air machen. Das werdet ihr dann rechtzeitig erfahren, wahrscheinlich am besten im Discord, da können wir nochmal darauf hinweisen.
Ja.
Kommt auf den Discord, seid Teil von wir haben jetzt die 250, nee, ich glaube, da sind noch ein paar Bots dabei, werdet Nummer 250, kommt auf unseren Discord, discord.bretterwisser.de und füllt den Bums mal ein bisschen auf, würde ich sagen. Ansonsten, ja, nächste Runde. Scheiße, ich habe mich gar nicht mit der Topspiel-Thema beschäftigt, über das wir reden wollten. Naja, egal, wir reden
gleich. Klären wir gleich alles.
Fuck, ich habe was vergessen. Ich würde sagen, gut, kommt gut durch die Woche, ne?
Genau.
Genau, macht's gut.
Tschüssi.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.